Ja, hallo Johann, hallo liebe Zuschauer, hallo Yvonne, hallo Wolfgang. Herzlich willkommen zum Interview übers Internet. Johann, ich habe eine Frage
Ja.
an dich. Auf deiner Homepage steht ja, dass die Wahrheit für dich ein Mysterium und ein Nichtwissen ist. Siehst du das auch so auf die äußeren Umstände des täglichen Lebens, also was so alles auf uns zukommt im Moment? Würdest du da die Hintergründe wissen oder siehst du das einfach auch als Mysterium an, was dir so täglich begegnet?
Also letztlich ist es für mich dasselbe. Also das Nichtwissen nach innen, in die Tiefe, in das, was hinter all dieser Erscheinung ist, ist dasselbe Nichtwissen für mich wie das, was sozusagen hinter dem auf uns wartet, was man die Zukunft nennen könnte, also was auf uns zukommt, sozusagen, was du gerade gesagt hast. Also das Nichtwissen in der Zeit ist dasselbe Nichtwissen letztlich, dasselbe Unbekannte. Und dieses Unbekannte zeigt sich hier für mich tagtäglich oder von Moment zu Moment halt in seinen verschiedensten Spielarten auf alle mögliche Art und Weise halt. Und da wird halt keine ausgelassen und auch nicht das scheinbare Wissen oder das scheinbare Verstehen von Zusammenhängen oder was rausfinden wollen, was untersuchen, was erforschen. Das ist halt dieses Spiel, dass das immer so weitergeht. Und dann trifft man wieder auf Hindernisse im Leben oder insgesamt und dann weiß man wieder nicht weiter und dann ist man verzweifelt und dann muss man wieder neu schauen und so geht das scheinbar immer weiter. Aber es bleibt ja trotzdem dieses existenzielle Nichtwissen bleibt ja. Es bleibt ja bestehen. Also es spielt auch keine Rolle, wie viel wissenschaftliche Erkenntnis man gewinnt, wie viel innere Erforschung man betreibt. Und da bleibt ja trotzdem immer die Unendlichkeit ist ja nicht irgendwie erreichbar, egal wie lange man Zeit hat sozusagen. Es gibt ja immer noch, sonst wäre es ja nicht unendlich. Also es geht ja immer irgendwie weiter. Und das ist für mich prinzipiell auf jeden Fall dasselbe, ja.
Wobei ich meinte jetzt eigentlich nicht bezogen auf die Zukunft, was passieren könnte oder wird, sondern eigentlich mir hilft es einfach einen Rahmen zu haben, in dem ich das, was passiert, irgendwie auch einordnen kann. Erlebst du das
Na
auch
klar.
so oder brauchst du so ein Bild, in dem du alles reinsetzen kannst, das ist so und so und die Menschen haben die und die Interessen und die manipulieren vielleicht andere deswegen gerne und so weiter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch ein Bedürfnis danach, immer die Dinge zu beleuchten und die verschiedenen Seiten mir anzuschauen und anzuhören und selber mich da hineinzuversetzen und so und die spekulierten Motivationen zu verstehen und nachfühlen zu können, ist das für mich wichtig. Also ich möchte einfach wissen, was ist hier mit dieser Menschheit los, ganz generell, was ist mit diesem, auf diesem Planeten hier los, mit diesem Leben, auch das zu verstehen zu können. Dafür gehört für mich das Intellektuelle, alle Seiten zu beleuchten und auch das zu fühlen, also mich hineinzuversetzen in einen Donald Trump meinetwegen oder in Angela Merkel oder irgendwelche Eliten im Hintergrund oder also ich spiele das schon gern durch. Aber letztlich fällt es dann trotzdem alles wieder weg. Also es fällt alles wieder in das existenzielle Nichtwissen zurück. Also es bleibt dann nie irgendwie so ein ganz fester Standpunkt übrig, wie es jetzt wirklich ist oder wie es wirklich kommt oder sondern das fällt immer wieder, es ist dann irgendwann wie so durchgekaut und verdaut und dann entschwindet es wieder so in so ein, ja, aber eigentlich, was wirklich passiert, wissen wir eigentlich alle nicht. Und auch keine noch so mächtige Bankvorsteher oder Manager weiß, was wirklich passiert. Und das sehen wir jetzt gerade zum Beispiel an der Impfung. Ja, dass die da großen Geschäft machen wollen oder sowas. Und das ist ja schon damals bei der Schweinegrippe schiefgegangen. Und die denken sich da mal irgendwelche große Geschäfte aus und tun alles, damit das irgendwie umgesetzt wird. Aber wir sehen jetzt, dass schon auch in Altenheimen und so weiter alte Leute anfangen zu klagen gegen die Pfleger und so eine Sachen, weil sie das nicht wollen und so. Und dass es gar nicht so angenommen wird, die Impfung und so weiter. Und also da sieht man immer so, wie so verschiedene Kräfte irgendwie wirken und das nie so läuft, wie man das alles so geplant hat. Und das ist weder im eigenen persönlichen Leben so, noch ist es bei irgendwem anders auf diesem Planeten anders. Also man kann zwar große Pläne schmieden, aber es ist bei weitem nicht so, dass da irgendwer wirklich letztendlich dauerhaft die Kontrolle hätte, auch wenn das mal eine Weile so aussieht. Aber das ist Unsinn. Also letztlich gibt es sowas nicht wie eine ultimative Kontrolle. Und ja, deswegen ist es immer wieder dieses, ja, eigentlich weiß man es nicht wirklich, was dann nachher draus wird. Und
Ja, man
ja.
weiß es nicht wirklich. Vielleicht in 20 Jahren wissen Historiker mehr, die
Ja.
mehr Einsichten haben in Quellen, die jetzt geheim gehalten werden. Aber das ist ja auch egal. Interessant fand ich gerade, dass du auch von einem Mitfühlen gesprochen hast. Also ist das dann, fühlst du konkret die Gefühle dann bestimmter Menschen, oder wenn du dich auf die konzentrierst und an die denkst, und ja, hat das irgendeinen Vorteil, das zu machen?
Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mit dieser ganzen Menschheit sozusagen und all ihren offensichtlichen Verrücktheiten, die man so sieht, die ja in den Nachrichten einem entgegenkommen, was natürlich eine ganz spezielle Auswahl ist von den extremsten Erscheinungen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann da keinen Seelenfrieden haben, wenn ich irgendwie irgendwas sehe, ein Phänomen auf diesem Planeten oder in der Menschheit, was ich nicht auch von innen heraus verstehe. Und dafür reicht mir halt das intellektuelle Verständnis nicht aus. Also jetzt irgendwelche psychologischen Erklärungen, ja, die hatten eine schwere Kindheit und deswegen müssen sie das jetzt so und so machen. Das reicht mir nicht aus, sondern für mich ist es irgendwie erst gut, sag ich mal, gut oder ich kann es erst wirklich verstehen und im Frieden sein, wenn ich mich hineinversetzen kann in den Menschen. Also zumindest, wenn da was ist, was mich sehr irritiert oder sehr, ja, auf Unverständnis trifft bei mir sozusagen, versuche ich mich in die Menschen hineinzuversetzen, wie das für mich wäre an der Position und versuche zu gucken, was wirken da für Kräfte auch auf diesen Menschen ein. Und da fühle ich dann manchmal auch was dabei richtig, also eine Verzweiflung oder selber eine Angst oder ein Druck oder, also ich kann mich dann anders da hineinversetzen und da kommt dann für mich das Mitgefühl dann ins Spiel und natürlich ist es immer auch eine Projektion, weil genau weiß ich es nicht, was der Mensch fühlt oder vielleicht fühlt er auch eher gar nichts oder ist auf irgendwelche Tabletten gesetzt oder ich will mir jetzt keine Namen nennen, aber und das stelle ich jetzt mal so ein bisschen frech bei manchen Politikern oder so, ja. Aber es ist immer eine Projektion sozusagen. Es ist ja immer dieses, wie würde ich mich fühlen an dessen Stelle oder so, ja. Aber trotzdem hilft mir das ganz oft, damit Frieden zu schließen, dass dieser Mensch da gerade so komisch sich benimmt für meinen Geschmack und seltsame Sachen macht und sagt und das besser zu verstehen von innen heraus. Und da gehört das Fühlen für mich absolut mit dazu, ja. Damit das wirklich so runtersacken kann, so ins Herz sacken kann und dann irgendwie wieder, ah, okay, ja, das gibt's also auch, das gehört auch dazu, das darf auch sein und ist jetzt eben so. Und dann entschwindet es, dann entschwindet es wieder. Also dann ist es erst so verdaut richtig und dann entschwindet es wieder so in dieses, ah ja, und mal schauen, was draus wird, wer weiß. Und letztlich liegt es alles in Gottes Händen und wer weiß schon, wir werden es sehen. Dann kann ich so entlassen, sozusagen, so vom Gefühl her entlassen irgendwie. Mich dann nicht mehr dauernd damit beschäftigen müssen.
Kann man das vielleicht so formulieren, dass man oder dass du nach bestem Wissen und Gewissen handelst, aber gleichzeitig weißt, dass die Dinge letztlich ablaufen?
Ja. Und dazu gehört aber dieses, dass es eben auch mal abläuft, dass man einen scheinbaren Eigenwillen hat, also jetzt ein starkes Interesse auftaucht, irgendwas zu untersuchen oder zu lesen, oder das läuft einfach auch ab. Aber natürlich ist es letztlich von einer höheren Perspektive aus gesehen, ist es natürlich immer nur ein Ablauf. Aber das Gefühl von Moment zu Moment ist natürlich sozusagen das lebendige, greifbare, motiviert sein, interessiert sein an irgendwas und ich untersuche das jetzt, ich finde es jetzt raus oder ich beschäftige mich mit irgendwas und genau. Aber ob das richtig ist, das Wort ist schwierig. Ob das nachher, also klar, nach bestem Gewissen.
Na, ich meine das eher so
Ja.
in der Hinsicht, dass da ist ja offensichtlich ein Wissen da, dass die Dinge ablaufen. Aber jetzt, wenn du ganz konkret in der Nähe von Kurin in dem Dorf lebst, agierst du ja. Ob das nun real ist oder nicht real, spielt da gar keine Rolle. Jedenfalls passiert es ja. Und dann könnte man ja sagen, wenn ich das so sehen kann, dann versuche ich das alles so gut zu machen, wie es irgendwie geht.
Ja, aber das ist das Lustige, weil das versucht jeder. Also, da gibt es keine Ausnahme. Es gibt niemanden in dieser Menschheit, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, der sich irgendwie hingesetzt hat als Jugendlicher oder auch als Erwachsener und sich sagt, irgendwie, ich mache es nicht so gut, wie ich's könnte. Oder ich mache es mit Absicht schlecht
Ja,
oder bösartig.
aber mit dem großen Unterschied, so meine ich, dass du dann eben das auch so machst, aber weißt, dass du es nicht wirklich beeinflussen kannst.
Ja, das könnte man sagen, ist ein Unterschied.
Ich habe nochmal so eine ganz andere Frage
Ja,
jetzt zum anderen Thema.
klar.
Und zwar, es werden ja oft Worte genutzt, die verschiedene Bedeutung bei verschiedenen Menschen haben. Und auf deiner Webseite habe ich zum Beispiel gefunden, Gewahrsein, dann sicherlich auch Ich Bin spielt eine Rolle bei dir, weil du dich auch mit Nisargadatta beschäftigt hast offensichtlich. Dann wird auch Bewusstsein eine Rolle spielen und dann redest du auch vom Urgrund. Und wenn du möchtest, kannst du ja mal all diese Begriffe so erklären, wie sie für dich sind.
Ja, genau. Ja, ist eine schöne Frage, genau. Ich bin so ein Typ, der das gerne so ein bisschen sortiert sozusagen, weil da gibt es für mich ein paar grundlegende, unterschiedliche Ebenen, würde ich das mal nennen. Und die werden oft irgendwie durcheinander geworfen und nicht richtig sortiert für meinen Geschmack. Und ich weiß, es interessiert nicht alle und es muss auch nicht für jeden sein. Jeder darf da auch seine eigene Einfachheit haben. Aber für mich ist es ganz klar, dass es, weil ich es auch so erlebt habe, dass es mehrere Stufen klingt blöd, aber Ebenen sozusagen der Erleuchtung gibt, würde ich das mal sagen. Oder des Aufwachens. Und was du gerade angesprochen hast, ist ja so das typische, das Ich Bin sozusagen. Und das Sein könnte man ja sagen. Oder und auf dieser Ebene kann auch das Ich schon als Illusion durchschaut sein, kann eine Erfahrung gemacht worden sein von, da ist kein Ich oder kein Handeln da. Werner Ablass hat ja immer so schön gesagt, kein Täter, nur Taten. Und all das kann passieren auf dieser Ebene, wo einfach erkannt wird und erlebt wird, dass alles Sein, alles, was ich fühlen kann, erfahren kann, die ganze Welt, dass das alles eins ist, sozusagen einfach nur ein Sein und ein Bewusstsein. Und das ist so für mich so die einfachste Art des Aufwachens sozusagen, wo ich also keine Trennung mehr habe zwischen mir und dem Rest der Erscheinungswelt, wo dieses Ich sozusagen nicht mehr empfunden wird als ich bin hier drin identifiziert und hier eingesperrt und da drüben sind die ganzen vielen anderen Ich sozusagen und alles ist irgendwie so getrennt und jeder in seiner eigenen Welt, sondern es ist alles ein Sein, also manche nennen es vielleicht auch Einheitserfahrung. Und da ist halt auch dieses Ich nicht mehr, stellt nicht mehr diese Begrenzung und Identifikation dar. Und das ist für mich so die erste Stufe sozusagen, wenn man so will, die erste Ebene. Dann als nächstes kommt darunter, also ich gehe nicht nach oben, weil viele sagen ja Erleuchtung immer nach oben raus oder so, aber das macht für mich irgendwie keinen Sinn, sondern es geht für mich ganz klar nach unten sozusagen, wenn es überhaupt eine Richtung gibt, dann nach unten. Und vor allem im Modellhaft jetzt mal gesprochen, darunter kommt die Ebene, wo auch diese Form, also diese Existenz, die ich wahrnehmen kann, dieses Sein, gar nicht mehr als Form in dem Sinne da ist. Also wo nur noch Gewahrsein ist und reines Sein, was aber wahrgenommen werden kann, also als Seligkeit, als Frieden, als wahrnehmbare Stille. Und das ist unbegrenzt. Und das wäre für mich der zweite große Schritt sozusagen. Und da ist schon, da wird die Erfahrung gemacht, da ist nicht nur kein Ich sozusagen am Werk, sondern da ist auch kein, in dem Sinne keine Welt oder kein Körper, also kein begrenzter Körper, kein Körper, der noch auf dem Stuhl sitzt sozusagen. Also diese Wahrnehmung ist gar nicht da, sondern da ist einfach, die Welt löst sich auf in als Erscheinungsform sozusagen, löst sich auf und es bleibt ein unendliches, grenzenloses Gewahrsein. Das ist für mich die zweite Stufe. Das
Darf ich noch mal kurz einhaken?
Ja, ja.
Wenn du da von diesem Gewahrsein redest,
ja.
Dann wer oder was nimmt denn das Gewahrsein wahr oder ist sich dessen bewusst?
Ja, niemand, kein Ich, sondern das Gewahrsein selber. Das ist ja der Inbegriff des Aufwachens, dass das Ich sozusagen verschwindet und erkannt wird, dass es gar nicht gebraucht wird für dieses tiefere Gewahrsein.
Okay.
Also Gewahrsein mal als per Definition ist für mich das sozusagen auf den Punkt gebracht, ist das, was ist schlechthin die Funktion des Erkennens, was da ist. Das ist für mich Gewahrsein eigentlich im Grunde genommen. Manche sagen auch der Beobachter, aber der Beobachter ist so was Trockenes. Es gibt natürlich auch ein beobachtendes Gewahrsein, das ist dann so außerhalb von allem. Das gibt es natürlich auch, dieses Phänomen. Aber was ich jetzt meine, ist ein Gewahrsein, was wirklich wahrnehmbar ist sozusagen, also mit Sein. Ich sage immer Gewahrsein Schrägstrich Sein. Aber halt formlos. Und wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, ganz tief, also das Ich verschwindet, der Körper löst sich auf, die Gefühle lösen sich auf, die Gedanken lösen sich auf, dann bleibt da nur noch Gewahrsein übrig, nur noch reines Gewahrsein. Also ein leerer, ein völlig formenleerer Gewahrseinsraum. Und wenn man diese Erfahrung mal ganz klar gemacht hat, dann ist es so, dass ich das verankern kann sozusagen. Also diese Erfahrung kann sich verankern und dann auch nach und nach im Alltag immer so wie im Hintergrund bestehen bleiben quasi. Ist es verständlich?
Nicht ganz. Ich habe da noch eine
Nicht
Frage.
ganz. Ja.
Wenn du davon diese Erfahrung sprichst und dass man sich da verankern kann, dann muss es, so wie ich das jetzt verstehe, doch irgendetwas geben, das davon Kenntnis hat. Sonst
Ja,
könnte es nicht sein.
Das ist das Gewahrsein selber. Das ist, das macht gerade das Gewahrsein selber aus, weil es dann erkannt wird, dass Gewahrsein selber das Einzige ist, was überhaupt von irgendwas Kenntnis haben kann. Und nicht der Verstand, wie man vorher immer dachte. Darum geht es ja beim Aufwachen, dass es nicht mehr aus dem Verstand kommt, dass man nicht mehr die Erfahrung macht oder hat oder glaubt zu machen, dass ein Erkennen von etwas, also ich sehe die Tasse, ich sehe den Tisch, ich erkenne den Tisch, ich bemerke meine Gedanken, dass das sozusagen nichts zu tun hat mit einem Ich, sondern dass es letztlich vom Gewahrsein alles kommt. Die Fähigkeit zu erkennen, was geschieht sozusagen. Und reines Gewahrsein ist sozusagen die Erfahrung, wenn man so will, wo keine Erfahrungen mehr sind, nur noch reines Gewahrsein, was sich nur noch selbst kennt und nichts anderes.
Kann man anstelle von Gewahrsein auch Stille nehmen als Wort oder ist das was anderes?
Ja, aber eben nicht nur die Gedankenstille, sondern da ist eben auch alles still sozusagen. Also das Formenspiel sozusagen ist dort nicht, im Prinzip nicht wahrnehmbar. Also nur Stille. Ja. Und da ist so ein Rest von Gewahrsein, so ein Rest von so ein Hauch von Gewahrsein ist da übrig sozusagen.
In der Stille.
Okay. Ja, genau. Genau.
Jetzt würdest du wahrscheinlich noch den nächsten Schritt beschreiben,
genau.
oder?
Und der nächste Schritt, den viele nicht so gerne wissen wollen und wo sich, glaube ich, am wenigsten Leute für interessieren, aber darüber hat Nisargadatta auch schon ganz klar gesprochen. Und zwar ist der nächste Schritt, dass dieses Gewahrsein auch noch stirbt. Dieses Gewahrsein stirbt auch noch. Ins vollständige Nichtwissen, ins vollständig Unbekannte. Karl Renz hat es genannt, die absolute Nichterkenntnis. Also da, wo nichts mehr erkannt wird, wo sozusagen auch diese wahrnehmende oder erkennende Komponente, also das Gewahrsein, auch noch verschwindet. Oder ein guter Vertreter ist auch César Teruel, den kennen vielleicht auch einige. Der hat immer gesagt, das, was schon, kannst du vergleichen mit dem, was einfach schon im Tiefschlaf ist, wenn du nicht träumst, wenn du nichts wahrnimmst, vollkommen tote Hose sozusagen. Und das wird oft alles miteinander vermischt und nicht richtig auseinandergehalten. Und ich finde es wichtig, das mal zu sortieren.
Aber da wollte ich doch gerne mal fragen, also wenn das
Ja.
Gewahrsein jetzt auch wegfällt, also ich meine, dass es bei mir auch mal zwischendurch wegfällt, aber ich kann nicht verhindern, dass es wieder auftaucht.
Ja.
Also es
Das
taucht
Leben
auf
geht ja,
und taucht wieder ab
genau.
und irgendwie so.
Ja. Das Leben geht ja weiter. Das Leben geht ja weiter, ist ja klar. Und so ein alltägliches Gewahrsein, also in den Sinnen, also dass man den wahrnimmt, was hier der Körper, im Körper passiert und im Alltag passiert und in den Gedanken passiert. Dieses Gewahrsein, dieses Alltagsgewahrsein, das verschwindet ja nicht dauerhaft. Das taucht natürlich immer wieder auf. Ist klar, oder?
Ja.
Und für Gewahrsein könnte man auch Bewusstsein sagen. Also ich kenne das, so wie du es beschreibst,
Ja,
eigentlich mehr so von
ja.
Osho her noch als Bewusstsein.
Ja. Ja. Genau, nur dass man dieses Wort Bewusstsein halt so in der normalen Sprache eher verwendet für so das menschliche Bewusstsein, also so dieses Verstandesbewusstsein und genau, deswegen,
Ja, bewusst und
dass man nicht
unbewusst.
durcheinander. Genau. Ja.
Aber
Ja.
also mich würde schon noch mehr der Prozess interessieren. Wenn man jetzt in diesem Ich bin als erstes nicht in den Ich bin verankert die ganze Zeit, also
Genau, ja.
und ja, ist das bei dir der Prozess zu Ende oder taucht da noch was auf? Also
Also Gefühle und manchmal Restthematiken oder solche Sachen tauchen auf, klar. Aber dass die grundsätzliche Erfahrung sozusagen, wenn man es mal so nennen will, überhaupt gegeben ist sozusagen, oder also die gerät nicht irgendwie aus dem Fokus oder da gibt es irgendwie kein Zweifel oder da ist kein Hin und Her oder so. Nee, also das ist irgendwann vorbei. Also da ist dann so wie, das hat sich irgendwie dann so irgendwann, ja, vielleicht ist es nie ganz 100% sicher, aber es ist so 99,99. Also es hat sich so stabilisiert, dass man da nicht mehr irgendwie dran rummacht oder so, sondern das ist einfach, ich mache die Augen zu, halte inne und alles ist klar sozusagen. Also da gibt es auch kein. Und auch im Alltagsgeschehen, auch wenn mal Ärger auftaucht oder irgendeine schwierige Situation, dann klar wird es irgendwie auch im Körper mal als ein bisschen unangenehm empfunden oder da ist was los sozusagen, aber das grundlegend dann dadurch irgendwas erschüttert wird, das ist einfach nicht mehr so. Nee, das ist schon länger nicht mehr so.
und was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt in diesem Ich bin oder in der Stille ist, gehen die Traumatisierungen automatisch mit weg, wenn man wirklich da
Überhaupt.
verankert ist? Überhaupt nicht?
Nein, nein, überhaupt nicht.
Was ist dann
Also
so schlimm?
ein kleiner Teil wird natürlich auch gesättigt, einfach weil das so eine überwältigende und schöne Erfahrung ist sozusagen, wird es dann so wie gesättigt, aber ein Großteil bleibt erhalten und muss nach und nach durchlebt werden und vielleicht auch mit Therapien oder mit bestimmten Methoden bearbeitet werden oder auf jeden Fall durchlebt, auf jeden Fall auf eine Art durchlebt und das ist nicht ohne. Also da taucht dann gerade eben noch besonders viel auf, weil dieses Ich weg ist, was ich sozusagen, oder nicht mehr die Identifikation so mit dem Ich da ist, was ja immer sehr viel damit beschäftigt ist, den ganzen Tag, mit seinen Strategien und Mustern sozusagen die Gefühle quasi im Griff zu haben, dass sie einen nicht überwältigen und die Thematiken irgendwie zu bewältigen. Also die Verdrängung quasi.
Also das Ich greift auch nicht mehr so richtig. Also selbst
Es
wenn es
greift.
will.
Genau. Es läuft ab, aber es greift einfach nicht. Und mit den Jahren wird es halt, was da hochkommt, wird dann halt mit den Jahren immer besser verdaut und nicht mehr so aggressiv sozusagen. Da kommt dann nicht mehr immer so ständig so viel dann. Aber die ersten Jahre war es auch richtig heftig.
Aber wie viele Jahre, von wie vielen Jahren sprechen wir so ungefähr?
Elf?
Okay.
Ich weiß von anderen, die hatten 10, 20 Jahre körperliche Schwierigkeiten, enorm und traumatische Sachen. Und also das ist nicht unbedingt für jeden so, aber für manche eben schon. Also auch Karl Renz hatte lange Zeit Migräne und ich habe auch öfters Migräne, also jetzt nicht ständig, aber jetzt ist es auch in den letzten Jahren besser geworden, aber ab und zu Migräne oder andere Sachen und der Körper arbeitet auch viel nach dann.
Es gibt ja auch die Auffassung, dass Aufwachen gar nicht passieren kann, bevor nicht die Traumata abgearbeitet worden sind. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Also das entspricht überhaupt nicht meiner Erfahrung, weil eigentlich es eher so ist, dass auch durch das Aufwachen überhaupt erst das möglich wird, bestimmte Dinge zu verarbeiten, was aus der normalen Ich-Perspektive gar nicht möglich ist. Also da würde man verrückt werden, wenn man diese Prozesse sozusagen jemandem aufbürden würde, der noch voll in seinem Ich also identifiziert ist sozusagen. Der würde durchdrehen, weil das Ich löst sich dabei ja immer weiter auf. Also auch die eigenen Strukturen, die eigene, ja, das Sicherheitsgefühl, was einem dieses Ich gegeben hat, diese Scheinsicherheit, die löst sich ja darin gerade auf. Und das geht nur, wenn man eine Alternative hat. Und das ist halt dann Gewahrsein oder was auch immer.
Heißt das denn, dass es nicht unbedingt Sinn macht, für jemanden, der nicht aufgewacht ist, zum Traumatherapeuten zu gehen, weil er viele Traumata dann gar nicht gelöst werden können durch den Traumatherapeuten?
Doch, doch, das macht total Sinn, trotzdem schon vorher anzufangen. Man kann eine ganze Menge auch vorher tun, doch.
Gott sei Dank.
Ja, absolut. Ist absolut lohnenswert. Vor allem, weil man dann auch sehr gut vorbereitet ist. Wenn man das schon kennt sozusagen, dann ist man nicht so von Socken. Also manch einer, der rasselt ja so ganz plötzlich in ein tiefes Aufwachen rein und wundert sich dann. Erstmal ist er ganz happy und Glückseligkeit und wunderbar und was war das denn jetzt? Und dann irgendwann eine gewisse Zeit später kommen dann die Traumata hoch und fordern ihren Tribut. Und wer da nicht drauf eingestellt ist und damit nichts anzufangen weiß, der stochert dann da auch so autodidaktisch erstmal dann eine Weile drin rum und leidet vor sich hin und weiß gar nicht, was da los ist. Und habe ich schon von einigen gehört, die dann erst Jahre später auf die Idee gekommen sind, sich mal richtig damit auseinanderzusetzen. Und da ist man natürlich ganz gut, denke ich mal, beraten, wenn man sich schon vorher damit mit dem Thema beschäftigt. Und da kann man auch schon gut vorher was vorarbeiten sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Denke ich schon.
Könnte man auch sagen, dass es sehr individuell verschieden ist. Also so was
ja.
Mitkriege von Leuten, ist es ganz unterschiedlich. Beim einen läuft eben das eine mehr vorher ab und dann das andere oder parallel oder ja. Wie auch immer.
Richtig, 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 richtig.
Und, genau.
Das sind die Abläufe ganz anders, die Zeiträume sind ganz anders.
Ja. Und im Grunde braucht man sich keine Gedanken darüber zu machen, weil es passiert ja, es ist ja ein Happening. Ne? Also man kann ja, eigentlich kann man, auch wenn man das Gefühl hat, man kann nichts forcieren und auch nichts zurückhalten. Ne?
Nee, das drängt sich dann auf. Also was dann dran ist, drängt sich einfach auf. Und ja.
Du hast zu Anfang auch den Begriff Gott benutzt, mal kurz.
Ja.
Weil du jetzt schon beim Begriff erklären bist und Gott ist ja bestimmt nichts Personifiziertes für dich. Wofür benutzt du den Begriff?
Ist jetzt für mich nicht so ein typischer Begriff, den ich bin jetzt nicht so christlich aufgewachsen oder so. Eigentlich wäre es mir am liebsten, den Begriff so zu verstehen, wenn man ihn so verstehen dürfte, dass Gott einfach dieses absolut Unbekannte ist, was aber sich gegen seinen eigenen Spieltrieb gar nicht wehren kann, sozusagen. Also dieses ständig, aus diesem Unbekannten kommt halt ständig diese Fontäne des Seins, was sich ständig erneuert und ständig neu weiterentwickelt und erneuert und wieder vergeht, sozusagen. Also diese Komponente, dieses Unbekannte ist für mich ja auch die schöpferische Komponente. Also ist so paradox, weil das ist was man selber gar nicht wahrnehmen kann. Und weil es selber nichts Wahrnehmbares ist, nur deswegen ist es in der Lage, jede Wahrnehmung, also jede Form, die erscheint, auftauchen zu lassen. Also es ist paradox. Für mich ist Gott einfach nicht erkennbar sozusagen. Gott ist nichts Erkennbares, keine Erfahrung sozusagen. Und trotzdem ist er alles, was erscheint. Alles, was erscheint, aber der ist davon halt nicht begrenzt, sondern er ist eben eigentlich, im Kern ist Gott das Nicht-Erkennbare, das Nicht-Erfahrbare, was schon immer ist, was auch immer sein wird, was immer hinter jeder Erfahrung steckt, hinter jeder noch so tiefen, immer noch tiefer sozusagen. Also das nenne ich Urgrund, aber das ist eben nichts Erfahrbares. Und das macht Gott eigentlich aus, dass er eben nicht greifbar ist. Sonst würde das Ego auch wieder was draus machen. Dann würde man, also immer wenn man sagt, jetzt habe ich den tiefsten Frieden gefunden, jetzt habe ich hier die größte Erleuchtung erfahren, das ist schon wieder ein Stück weit daneben. Also für eine Zeit lang mag das gelten, aber dann geht es immer doch wieder drüber hinaus und Gott lässt sich nicht definieren, nicht einfangen sozusagen. Und gleichzeitig ist er, ja.
Wie ist das denn damit, da erscheint also die Welt oder erscheint alles Mögliche?
Ja.
Ist das denn nun der Urgrund oder ist das, was erscheint, eine Illusion oder wie verhält es sich denn da?
Also für mich ist es genau beides, was du gesagt hast. Also es ist selbstverständlich der Urgrund, der hier erscheint. Also da gibt es gar keine Frage. Also für mich steht es außer Frage, alles andere wäre sowas von schizophren und krankhaft anzunehmen, dass das, was hier erscheint, dieses Universum, so schräg und seltsam, wie das auch manchmal ist, dass es da eine Trennung gäbe oder dass es nicht, dass das nicht Gott ist, was hier erscheint. Das ist absurd. Also das ist für mich gar nicht, kommt gar nicht in Frage sozusagen. Also davon,
das ist ja sehr, also es kommt überhaupt offensichtlich.
Ja,
das heißt
also, entspricht nicht meiner Erfahrung. Aber trotzdem noch mal kurz zu dem Punkt der Illusion. Trotzdem ist es insofern Illusion, dass es natürlich immer nur ein ganz kleiner, momentaner Ausdruck ist sozusagen und sich ständig erneuert und wieder vergeht und wieder erneuert und weiterentwickelt und nie anhält und nie, also da gibt es nie irgendwie so immer nur kurze Zeit, eine bestimmte Annahme, die man für eine bestimmte Zeit hat und dann wird die wieder als Illusion erkannt und dann kommt das nächste Level sozusagen und so geht es immer weiter. Also es ist insofern schon auch Illusion. Es ist immer zeitlich begrenzt, ist die Erscheinung.
Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es sowohl Illusion als auch der Urgrund.
Richtig, richtig. Also die Wahrheit, die hier als Illusion erscheint. Richtig, ja.
Was würdest du Leuten denn antworten, wenn jetzt also auch wenn auch Aufwachen bei einem selbst passieren soll? Also wenn man den Wunsch hat, ich möchte auch aufwachen. Also was kann man da machen? Oder kann man überhaupt was machen? Oder?
Ja, auch wenn kein Täter da ist, gibt es Taten. Das ist ganz eindeutig. Also kann man auch was machen. Aber auch wenn man nicht entscheiden kann, was man macht. Aber das heißt ja nicht, dass man nichts macht. Nur wenn man es nicht entscheiden kann. Also hat er auch Werner Ablass mal gesagt, finde ich schön, man kann zwar machen, was man will, aber man kann nicht wollen, was man will. Aber wenn einen was antreibt und wenn Interesse da ist, dann muss man es ja machen, eh. Und deswegen ist es auch nicht verkehrt, darüber zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Also deswegen bin ich nicht so ein Vertreter, der sagt, es ist alles Quark und man bräuchte eigentlich am besten gar keine Satsangs zu machen oder gar nicht drüber zu sprechen und keine Bücher, weil es passiert. Es ist ja Unsinn, also dann so funktioniert es ja nicht. Und
das ist ja auch das, was passiert, ne? Wenn Satsangs
ist auch, dann, genau, offensichtlich ja. Gibt es ja diesen Antrieb, wenn man in so ein Denken kommt, dann würde ich sagen, dann kannst du auch die ganze Schöpfung sein lassen.
Kann man ja nicht.
Ja, aber erstens ist sie ja da und zweitens, das ist ja der Beweis dafür, dass es sozusagen gar nicht ohne geht. Weil wenn es ohne ginge, wenn es ohne schöner wäre, angenehmer wäre, wenn man sich diese Erscheinungswelt hier sparen könnte, diese ganze Schöpfung, wenn Gott sich sagen würde, ich bin genauso zufrieden oder genauso alles genauso schön ohne Spiel sozusagen, dann würde das ja selbstverständlich tun, also ohne. Und es ist offensichtlich nicht so. Also es muss so sein, wie es ist. Geht ja nicht anders. Und damit muss auch jede Tat getan werden, die sich aufdrängt. Und da gibt es keine Wahl oder keine Alternative. Es gibt keine Alternative dazu. Sonst hätten wir die Alternative, wenn die besser wäre. Also es ist Unsinn. Dieses Denken ist irgendwie eigentlich ein bisschen albern. Also und dann muss es auch getan werden. Und auch jedes Interesse muss verfolgt werden. Und auch jedes Interesse nach Wahrheit, nach Vertiefung, nach noch mehr Erleuchtung, nach was auch immer, nach Klarheit, nach Frieden, wenn das auftaucht. Und letztlich ist das alles derselbe Antrieb, ist ja alles Gottes Antrieb. Ist alles also Gottes, keine Lücke.
Ich glaube, bei dir war der Weg über die Gefühle, oder? Zum Aufwachen, oder?
Ja, zum richtigen Aufwachen, ja, genau.
Würdest du das jedem empfehlen, oder ist es eigentlich egal, Hauptsache man hat irgendwie eine Praxis?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, also es gibt verschiedene Zugänge, aber es gibt, wie gesagt, auch verschiedene Ebenen des Aufwachens. Also es muss man schauen. Am besten ist es natürlich, man kann sich ein bisschen selber einen Eindruck verschaffen, was man schon, wo man selber steht sozusagen, ja. Also kann immer noch tiefer aufwachen. Und für eine bestimmte Tiefe des Aufwachens ist es absolut notwendig, dann die Gefühle mit reinzunehmen. Es geht gar nicht anders. Weil wenn ich die Gefühle nicht zulassen kann, dann kann sich dieses energetisch, innerlich energetisch im Körper, am Gefühlssystem, dieses ganze Ich-Knäuel, das hat ja auch verschiedene Ebenen. Also dieses die denkende Ebene, die mentale Ebene, aber eben auch die Gefühle und den Körper. Und wenn ich die nicht mit reinnehme und da keine Bewegung reinkommt, keine Öffnung reinkommt, dann kann dieses ganze System sozusagen, das kommt quasi nicht mit in die Stille, also es kommt nicht mit in die Tiefe. Es bleibt dann wie auf dem Sessel sitzen und sobald der Verstand wieder, der Alltag weitergeht, so sitze ich wieder in meinem alten, rostigen Karren sozusagen. Ja, also das kommt nicht mit. Und das macht natürlich einen enormen Teil aus, wie die eigene Erfahrung, die innere Erfahrung ist, wie tief die geht. Das ist klar, oder?
Ja.
Du hast jetzt gerade mehrfach gesagt, dass das Aufwachen sich immer weiter vertieft.
Ja.
Dann, ja. Und gleichzeitig, machen wir es mal so. Wer oder was wacht auf und bei wem vertieft sich dann etwas?
Schöne Frage, ja. Lässt sich das gar nicht alles auseinanderhalten, weil wie ich gerade schon beschrieben habe und wie auch eure Fragen waren, ist, dass diese Erscheinung hier, also wozu ja auch dieses Ich, dieses scheinbare Ich gehört und auch diese scheinbare Verengung in, also dieses Ich bin hier drin und mich gibt's wirklich und ich bin geboren worden und irgendwann werde ich sterben und ich bin das hier und da draußen sind die anderen. Also auch dieses Spiel gehört ja zur Erscheinung. Und wie gesagt, Gott ist nicht verschieden von seiner Erscheinung. Also es ist alles zusammen. Es ist alles zusammen. Also wenn du jetzt sagst, wer findet Erleuchtung oder wem geschieht die Erleuchtung, dann allem zusammen, allem zusammen. Also Gott geschieht die Erleuchtung immer wieder aufs Neue. Und dem Menschen könnte man sagen, oder dem Organismus geschieht auch Erleuchtung. Und auf verschiedenen Ebenen gibt es eben verschiedene Phänomene und verschiedene Auswirkungen davon. Aber alles zusammen ist natürlich, dass diese Identifikation mit diesem Ich natürlich nachlässt. Also dieses identifizierte Ich, traumatisierte Ich sozusagen, das erfährt natürlich in dem Sinne keine Erleuchtung, sondern da das lässt einfach dann hoffentlich nach einer Zeit auch an Festigkeit nach, sozusagen. Es löst sich auf. Also insofern ist das natürlich auch die Erleuchtung. Es löst sich nach und nach immer mehr auf. Es gibt sich hin. Es gibt sich hin.
Aber kann man sagen, also Gott braucht die Erscheinung, um überhaupt aufwachen zu können? Wenn man das Wort Gott überhaupt nehmen will.
Ja. Ja, also ohne Erscheinung. Und auch ohne Gewahrsein, was ja auch schon eine Erscheinung ist, gibt es gar keine Selbsterkenntnis. Also gibt es gar keinen Rück. Also es ist dann einfach wie Tiefschlaf. Hm.
Könnte man denn dann sagen, dass Aufwachen gibt es nur in der relativen Welt?
Nee, da bin ich nicht so dafür, das sozusagen. Das klingt mir ein bisschen zu wenig. Weil das würde bedeuten, das würde jetzt Folgendes bedeuten, wenn wir das so sagen, dass Gott nichts erleben könnte, sozusagen. Ja, damit würde man das wie reduzieren, man würde einen Cut machen, man würde sagen, auf der einen Seite ist dieses Schöpfungsprinzip, was ja selber aber das Unbekannte ist und nichts ist, sozusagen, meinetwegen nennen wir es Gott, und auf der anderen Seite steht die Erscheinung. Und nur in diesem Spiel, in diesem Erscheinungsspiel findet die Erleuchtung statt oder hat gewisse Auswirkungen. Und das stimmt. Also auf dieser Seite der Erscheinungswelt, nur dort gibt es natürlich die erfahrbaren Auswirkungen. Aber jetzt deswegen darauf zu schließen, dass die Erleuchtung nur die Erscheinungswelt betreffen würde, ist einfach nur eine Fehlinterpretation für meinen Geschmack.
Warum?
Weil letztlich.
Warum sollte der Urgrund aufwachen? Sollen.
Warum sollte er denn überhaupt einschlafen wollen?
Genau.
Warum sollte er überhaupt, warum sollte er überhaupt irgendwas erschaffen, irgendwas spielen wollen? Warum soll er überhaupt irgendwas erleben? Und darauf gibt es für meinen Geschmack nur eine theoretische Antwort, keine, also ich finde da für mich keine existenzielle Antwort, die wirklich irgendwie von sich aus ein Beweis wäre, sondern ich habe da nur eine theoretische Antwort. Und die wäre für mich, zu sagen, Gott oder dieses nicht erkennbare, nicht erfahrbare ist unendlich, auch wenn man es nicht als unendlich erfährt, weil es selber keine Erfahrung ist. Obwohl es auch eine Erfahrung von Unendlichkeit gibt, die gibt es eben auch, aber nur mit Gewahrsein zusammen. Und weil es aber unendlich ist, kann es sich dem gar nicht enthalten, auch alle Spielarten auszuprobieren. Also einschlafen, aufwachen, Pflanzen, Tiere, Bakterien, Menschen, vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Es kann nicht anders.
Ich muss mal etwas nachfragen. Ja. Du hast gerade gesagt, auch die Unendlichkeit ist erfahrbar. Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
Ja, also genau. Also ich hatte ja diese drei verschiedenen Ebenen des Aufwachens kurz umrissen. Einmal dieses mit der Welt, mit der Erscheinungswelt zusammen, dieses Ich Bin. Dann die noch nächst tiefere Stufe ist reines Gewahrsein. Das ist also die erfahrbare Unendlichkeit. Also da ist einfach Stille, Frieden, aber keine Formen, also keine Gedanken, keine Gefühle, kein Körper in dem Sinne wahrnehmbar. Und auch kein Ich natürlich. Und es ist einfach ein unendlicher Bewusstseinsraum, der sich immer weiter ausdehnen kann. Und irgendwann hat man das Gefühl, da gibt es gar keine Grenzen mehr. Und das ist erfahrbare Unendlichkeit. Und die kann verschiedene Nuancen haben. Also kann Glückseligkeit auch mit reinkommen oder Seligkeit. Oder manchmal ist es auch so ganz glasklar und leer nur. Aber es ist ein Rest von Gewahrsein auf jeden Fall da, der das bemerkt, der ist dieser Gewahrseinsraum, deswegen nenne ich das auch so. Oder leerer Bewusstseinsraum, könnte man auch sagen.
Und darüber hinaus gibt es dann eine weitere Unendlichkeit, die nicht erfahren
genau.
ist.
Genau.
Also gibt es zwei Unendlichkeiten, könnte man das sagen?
Ja, na klar, aber das eine ist nur wieder der Ausdruck des anderen. Also die erfahrbare Unendlichkeit ist natürlich nur der Ausdruck der nicht erfahrbaren. Ja, genau. Mhm. Und nachher kommt es auch alles zusammen. Also es ist so, dass man das so stufenweise erleben kann und dafür lohnt es sich dann, das zu sortieren, auseinanderzuhalten. Sonst kann man das nicht richtig für sich innerlich klären. Also man kann darüber keine Gewissheit erlangen, wenn man sich nicht traut, die Dinger so auseinanderzuhalten und erstmal getrennt voneinander zu erforschen und zu erleben. Sage ich jetzt. Ich meine, da ist zwar keiner, der das so entscheiden kann, aber dann bleibt es immer so ein Kuddelmuddel und man ist sich nie so richtig sicher, was hat man da jetzt erlebt und was hat das damit auf sich. Um was zu untersuchen, muss ich sozusagen künstlich voneinander trennen und erforschen. Und mit den Jahren oder mit den Jahren der inneren Erforschung und der vielleicht auch der Ausheilung und der inneren Reifung schmelzen dann diese verschiedenen Ebenen natürlich nach und nach wieder zusammen. Also im eigenen Erleben. Also bei mir ist da jetzt keine Trennung. Da sind nicht irgendwie verschiedene Ebenen innerlich oder so wahrnehmbar, sondern klar, ich kann die Augen zumachen oder so nach innen, einfach den Fokus nach innen nehmen. Da ist einfach dieses unendliche Nicht-Erfahrbare und Nicht-Wissen, absolute Stille. Und gleichzeitig im Alltag nach außen sind die Sinne natürlich wahrnehmbar und ist die äußere Erscheinung, die ist auch nicht begrenzt. Aber in der Erfahrung ist das kein Paradox, sondern es ist alles zusammen. Alles zusammen. Aber auf dem Weg muss man nicht. Steht ja auch nicht für jeden an. Es ist auch nicht für jeden das Richtige, das so zu machen. Man kann das auch nicht entscheiden, aber für die, die das ansteht, die dafür reif genug sind, sag ich mal, oder wo das irgendwie der richtige Weg ist, da lohnt sich dann, das zu unterscheiden erstmal.
Ja. Das heißt, das Bewusstsein, dass alles zusammen ist, alles eins ist, das kann auch da sein, aber andererseits keine Angst davor, die Sachen auch getrennt zu sehen und klar zu benennen.
Könnte man das? Genau, richtig. Ja, genau. Genau. Die Grundannahme oder die Grundauffassung ist natürlich, die war bei mir auch schon immer da, alles ist eins. Aber in der Erfahrung, muss man es natürlich dann getrennt voneinander erstmal erforschen, sonst wird es so ein, es gibt einfach verschiedene Qualitäten, verschiedene Ebenen, so wie wir auch Gedanken, Gefühle und Körper haben und wenn da was nicht rund läuft, sage ich mal, oder Traumata sind oder so, dann untersucht man ja davon auch bestimmte Aspekte in einer therapeutischen Sitzung meinetwegen, wo man die anderen Sachen erstmal ausklammert und sich nur auf eine Sache konzentriert, damit man dort Klarheit reinbringen kann, damit man dort Verbesserung reinbringt oder Lösungen reinbringt. Klingt jetzt sehr technisch, aber so fühlt es sich nicht an von innen, sondern es ist einfach ein natürlicher Forscherdrang dann da, wenn man den halt hat.
Also ich kann gut dieses Stufenmodell nachvollziehen und ich finde es auch wesentlich und spannend allemal. Das führt mich zu einer weiteren Frage und zwar, es gibt ja eine Stille, die entsteht, wenn keine Gedanken da sind. Also diese Gedankenstille nennt man die ja auch.
Ja.
In welchem Zusammenhang steht denn jetzt diese Gedankenstille zu den anderen Stillen, also Gewahrsein und so weiter? Wie ist denn da der Zusammenhang? Denn ich war ja auch bei Christian Meyer lange Zeit und auch hin und mal hin. Wenn da Stille auftaucht, was? Ja, erstmal die Frage, was ist dann für dich die Gedankenstille?
Die Gedankenstille, da fällt mir jetzt gerade konkret ein. Das erste Mal ganz bewusst habe ich, glaube ich, eine längere Zeit von Gedankenstille wahrgenommen. Da war ich vielleicht 16 oder 17. Ich war nicht der große Meditierer, aber ab und zu habe ich es mal versucht und war irgendwo an der Ostsee im Urlaub und hatte eine schöne ruhige Zeit und habe mich hingesetzt und wollte mal wieder einen Versuch machen. Habe die Augen zugemacht und mir fiel diese Frage ein. Ja, oder also ich habe darauf wollte darauf hinaus, was ist denn eigentlich, wenn die Gedanken halt, wenn man die halt in Ruhe lässt und sein lässt und sich nicht da wieder rein begibt sozusagen. Also es ist ja so der typische Meditationsversuch erstmal. Und habe mich erstmal auf den Atem konzentriert und so, klar. Und irgendwann tatsächlich kam so ein Zustand, wo einfach keine Gedanken mehr auftauchten, eine Weile lang. Und das ist so wie kurz vorm Einschlafen gewesen, vielleicht so kennt man das ja, wo so, aber auch keine Bilder, keine. Und nach einer Zeit habe ich das so registriert und gemerkt, was war denn das jetzt? Das hat es der so noch nicht, also nicht so lange oder so still. Und wenn ich das jetzt vergleiche, diesen Zustand, mit dem, ich nenne es mal jetzt ein bisschen doof Zustand, der dann bei Christian Meyer noch eingetreten ist, wo dann die Gefühle noch mit eine Rolle gespielt haben und so weiter, ja, im Vergleich. Dann ist der ganz anders, weil bei dieser Gedankenstille habe ich nicht diesen Gewahrseinsraum, der in die Tiefe geht und in alle Richtungen aufgeht, sozusagen aufgeht. Also ich habe nicht dieses, wo der Körper und das ganze, wirklich das ganze empfundene Sein vollständig sich auflöst in diesem unendlichen Raum. Das habe ich nicht unbedingt bei einer reinen Gedankenstille. Also die Gedanken können auch mal still werden, ohne dass ich diese Tiefe erfahre und diese Auflösung in dieser Unendlichkeit. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da gibt es einen Unterschied.
Kann das sein,
und dass die Gedankenstille, ja.
Dass bei der Gedankenstille eigentlich die Todesangst noch nicht durchlebt wurde und dass der Raum deshalb noch nicht auf ist?
Ich habe den Eindruck, das hat sehr viel damit zu tun, ja. Gefühle generell machen den Raum auf. Also auch den, wie ich den Körper erlebe und dass der Körper richtig mit reinkommt und dann dadurch erlebe ich mehr Raum. Also erlebe ich den Raum, wenn ich mehr Gefühle zulassen kann, wenn die Gefühle richtig durchgearbeitet, also durchgefühlt werden können, richtig. Also dadurch geht der Körper auf, dadurch löst sich der Körper und wird immer weiter. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn dann die Todesangst gefühlt wird, das ist ja bei vielen auch ein Punkt, auch Karl Renz hat es gesagt, er nennt es die Todeserfahrung. Es ist, wie gesagt, ein regelrechtes in diese Unendlichkeit hineinfallen. Und da kriegt natürlich auch der Körper Angst und das Ich kriegt auch Angst, sich aufzulösen, zu sterben und weil es völlig unbekannt ist sozusagen. Da geht so jeder, geht dieser Halt verloren. Also dieses Ich ist ja wie so ein Halt, dieses Ich-Gefühl und der. Also ist ja ein Gefühl von, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was hier los ist sozusagen. Und das wird dabei quasi aufgegeben.
Und ich weiß, wer ich bin und so.
Angst. Genau, ja. Ja. Ich weiß, wer ich bin, ich empfinde es ja auch, ich fühle es ja auch. Und das ist aber letztlich, das ist ja das Verrückte, dass das gar nicht eine letztendliche Realität ist dieses Ich, also dieses Ich-Gefühl, sondern dass das eine Gewohnheit ist. Also es ist eine Angewohnheit von uns Menschen. Ja, das haben wir uns angewöhnt. Und diese, das muss auch nicht für jeden leidvoll sein. Also ich bin nicht der Meinung, dass das Ich immer für jeden leidvoll ist. Es gibt auch relativ entspannte und einigermaßen gesunde Ich, sage ich mal, ein bisschen doof, es ist ein doofer Begriff, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja. Und die müssen auch nicht aufwachen, die haben da auch keinen Bezug zu, die haben da auch kein Interesse dran, die leben einfach so ein ganz passables Leben und machen ihr Ding. Und erfreuen sich größten Teil ihres Lebens und haben vielleicht nicht so starke Traumata und die haben da gar nicht das Bedürfnis, da noch irgendwas dahinter, was steckt hinter all dem, wer bin ich wirklich, was und so weiter, ja, wo kommt das alles her? Die haben diese Fragen gar nicht. Also es muss ja auch nicht viel.
Ich glaube, bei Mochi habe ich mal gehört, der hat so einen Vergleich mit so einer Badewanne gemacht. Da ist so eine Badewanne und da ist Wasser drin. Und da sind die ganzen
Ja.
Menschen drin oder diese Ichs. Und irgendjemand hat den Stöpsel gezogen. Und langsam sickert das Wasser so runter und die oben sind, die merken den Sog noch nicht. Und die unten sind, die merken natürlich ganz stark den Sog.
Ja.
Würdest du das auch so sagen, dass eigentlich jeder Mensch so langsam dabei ist in diesem Abgrund? Ja. Oder...
Irgendwann schon. Und zwar deshalb, weil natürlich die Welt immer voller wird, immer enger wird, weil, denke ich mal, auch, wie wir jetzt sehen in den letzten Jahrzehnten, und scheint es ja so zu sein, dass bestimmte globale Herausforderungen schwieriger werden. Also ich glaube, dass es irgendwo in einer endlichen Welt, in der sich jetzt so ein Mensch immer weiter ausbreitet, einfach zu immer mehr Schwierigkeiten, auch unlösbaren Schwierigkeiten kommen wird und sich die Gesamtmenge an Traumatisierung oder an Schwierigkeiten auch vergrößert. Und das macht sich natürlich bei jedem irgendwann bemerkbar und die sensibleren Menschen merken es halt vielleicht früher. Die anderen merken es später.
Also ich meine, der Abfluss
Ja.
symbolisiert also das Aufwachen, dass jeder eigentlich da so langsam runtersinkt und die oben, die merken den Sog noch nicht so stark. Also dass eigentlich jeder auf dem Weg ist zum Aufwachen. Ich glaube,
ja,
da
das
kann vielleicht...
Ja, das, ach, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht. Also ich sehe da auch gar nicht, ich sehe das gar nicht mehr so, dass das unbedingt für jeden was sein muss oder so, oder dass das für jeden das Beste wäre oder für jeden irgendwann drankommt, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube mittlerweile, es gibt genug Leute, die sind wirklich ganz zufrieden mit ihrem Ich und denen reicht es für dieses Leben aus, was sie da drin erleben können und dürfen. Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das für jeden unbedingt sein soll oder muss oder ich glaube, das ist ganz individuell, welcher Zustand, welches Dasein sozusagen für jeden Menschen das Beste quasi in Anführungsstrichen ist oder das Interessanteste oder das Wichtigste, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also ich sehe
Ja.
da keinen Widerspruch. Ich sehe da keinen Widerspruch, weil auch dieses Ich zu erleben, dieses Ich-Erleben ist ja auch was Tolles, ist ja auch ein Reichtum. Also mit allem drum und dran, mit Kunst und mit Kreativität und mit tollen Lösungen und Ideen und dadurch wird auch alles so besonders persönlich. Also das hat auch was ganz Schönes an sich. Also ich merke, dass ich auch bestimmte Erlebnisweisen, die ich früher vor 10, 20 Jahren hatte, nicht mehr haben kann, so auf diese Weise. Also es ist auch ein Verlust sozusagen. Ja.
Ja,
Es
aber
ist ja nicht nur.
Die Individualität, die geht ja nicht verloren. Also bestimmte Neigungen und bestimmte Art des Ausdrucks und künstlerische Fähigkeiten und so weiter. Das
Nö.
wird doch eigentlich eher freier sogar. Kann besser
Das,
ausgehen.
ja, das stimmt. Aber trotzdem ist manchmal so ein bestimmter Bezug zu irgendwas, auch zu manchen Dingen, irgendwelchen ganz besonderen Gegenständen, die man vielleicht hatte als Kind oder wenn man sich daran erinnert, weiß ich genau, es ist nicht, die hat nicht dieselbe Qualität, wie wenn ich mich vor 15 Jahren an meine Kindheit erinnert habe. Also es ist eine andere, man steckt da nicht mehr so eng, so drin. Und es hat natürlich seine leidvolle Aspekte, aber es hat eben auch seine ganz bestimmte Wertschätzung für irgendwas. Also die war früher, man ist irgendwie persönlicher gebunden sozusagen gewesen, auf eine Art vielleicht, eingebunden. Also eine bestimmte Art zu träumen oder zu sich Dinge vorzustellen, die funktioniert nicht mehr so wie früher, weil die nicht mehr so real wirkt. Also die fällt viel schneller wieder in sich zusammen und hat nicht diese Dichte. Früher gab es eine größere Dichte auch in der Vorstellungskraft, in der wie Erinnerungen gewirkt haben innerlich. Das hat alles viel realer gewirkt und viel wichtiger und persönlicher. Und das macht auch einen Reichtum aus. Also da ist auch ein spezieller Reichtum da drin. Und der ist jetzt nicht mehr. Dafür ist ein anderer Reichtum, ja, ein anderer Reichtum.
Ist es vielleicht nüchterner geworden?
Wie?
Nüchterner?
Ja, es ist nüchterner geworden und auf eine andere Art lebendig. Es ist halt, der Körper ist halt auf eine Art lebendiger zum Beispiel zu spüren als früher. Auf eine andere Art gelöster vielleicht oder lebendiger im Allgemeinen und halt nicht mehr so abgegrenzt, nicht mehr so, hier ist mein kleines Sein sozusagen, mein Bewusstsein hier, so wie in so einer Blase und da draußen gibt es die Welt, Und es hat ja einen Aspekt von Angst und von Sorge und von, also es hat so einen Aspekt von Trennung und von, ich will was von den anderen und ich fühle mich aber auch bedroht von den anderen. Also in dieser Blase zu sein, hat so seine Schattenseiten. Aber es hat ja dafür auch eine besondere Neugierde. Also man hat immer das Gefühl, wenn man einen Menschen trifft oder so, früher hatte ich das noch mehr, da ist was. Oh, da ist ein ganz eigenes Universum. Das ist ein Wahnsinn. Da kann ich jemand Neues kennenlernen. Das ist ganz hochspannend und so. Also man hat noch mehr diese kindliche Neugier und diese, man geht auf eine Party und was erwartet mich da? Man weiß es noch nicht. Und dann ist man ganz aus dem Häuschen. Und jetzt ist es anders. Jetzt ist es anders. Also ich erlebe einfach nichts als getrennt. Bin immer schon ich einfach. Und dadurch ist es auch nicht mehr so aufregend.
Ist es
Nicht mehr so
nicht,
spannend, aber es, ja.
ist es nicht möglich, für dich so tun, als ob du wieder ich identifiziert bist, um dann halt diese ganze Kreativität und all diese Schönheiten auch erleben zu können und dann wieder zu sagen, ach, jetzt bin ich wieder nicht identifiziert?
Kann man nicht wieder, kann man nicht künstlich irgendwie erzeugen, überhaupt nicht, nee. Funktioniert nicht. Am Anfang ist tatsächlich dieser Versuch eine Weile da gewesen, weil das so eine große Herausforderung war, dass man das auch nicht mehr so hat. Und die ersten Jahre war das immer so ein Versuch vom Verstand, sich wieder so wie reinzubegeben, rein ins alte Boot, rein in den alten Tunnelblick, auch um wieder bestimmte Kreativität anzuzapfen und so. Aber man kann das nicht künstlich, das funktioniert nicht, nee. Nee. Und
Gut.
es gibt kreativen Ausdruck, aber der ist anders als früher. Der ist nicht mehr aus derselben inneren Not oder aus den Thematiken heraus. Also früher habe ich sehr viel gemalt. Das war dann halt immer viel wegen Thematiken sozusagen, ja. Und dann war das eine Kreativität daraus. Aber jetzt ist halt der Umgang mit Thematiken ganz anders. Also sie werden sofort angeschaut, sie werden sofort bemerkt und sie werden sofort gefühlt. Und dann braucht es halt nicht mehr diesen Prozess des Malens, wo man mehrere Stunden vielleicht oder Tage an einem Bild dann malt, wo sich da was entfaltet nach und nach. Man kann das nicht mehr so lange auszehren, sondern es ist halt einfach sofort da und sehr intensiv und dann ist es auch wieder gut und da hat man gar keine Zeit, um daraus einen kreativen Prozess zu spinnen. Man kann das nicht mehr so eng halten und so verlangsamen, diesen inneren Prozess, dass man daraus so eine längere Kreativität, also so geht es mir jedenfalls und
Aber
das hat alles Vor- und Nachteile.
dieses Prozesses, den du gerade beschrieben hast,
Ja,
dessen bist du dir bewusst.
der Gefühle und Thematiken, ja. Ja. Ja, da gibt es auch immer noch Reste. Also da nehme ich es auch sehr genau mit. Also, ja. Aber es gibt halt nicht mehr so viel her oder nicht mehr so viel. Man kann das nicht mehr so zusammenhalten und dann so ganz langsam dran rumknabbern und dann ganz viel sich dazu noch an Bildern vorstellen, dass daraus dann so eine Art, also ich habe dann diese Neigung nicht mehr jetzt zu malen oder so. Dafür leidet man auch nicht mehr so lange drin rum, sondern es löst sich halt schneller wieder auf und wird schnell klar, was da los ist und worum es geht. Und dadurch ist es auch schneller wieder aufgelöst und hat alles eben seine Vor- und Nachteile. Dafür hat es auch eine Schönheit zum Beispiel zu sagen, ja, ich sehe da draußen gar nicht mehr irgendwie die anderen Menschen oder so. Das ist ja deswegen nicht langweilig, sondern es ist ja trotzdem spannend. Ich weiß ja trotzdem nicht, was passiert und was wird gleich gesagt, auch wenn ich da keine Trennung empfinde, sozusagen kein, da ist jetzt jemand anderes in dem Sinne, wirklich. Andere Körper sehe ich da schon, aber keine anderen Personen sehe ich da nicht. Also nehme ich nicht wahr. So. Und
Also
das hat aber auch seine Schönheit. Ja.
wenn du andere Menschen siehst und andere
Ja.
Menschen wahrnimmst, wie ist das für dich? Nimmst
Ja.
du die wahr als du selbst oder sind es andere Menschen oder
Also
ist
ich
es ein
sehe kein,
Ausdruck
ich,
des
ja,
Vordergrundes?
ich nehme überhaupt kein von mir getrenntes Gegenüber wahr. Also nur wenn man selber offensichtlich dieses Ich-Gefühl in sich drin hat, ich bin hier und ich bin hier in meiner Blase und da drüben sind die anderen, dann kann man das auch nur projizieren sozusagen auf die anderen. Aber wenn einem das selber fehlt, sozusagen, dann nimmt man es auch in den anderen Menschen nicht mehr wahr, selbst wenn die es selber anders wahrnehmen. Weil ich weiß ja nicht wirklich, wie ihr euch wahrnehmt, aber ich nehme das so nicht wahr, dass da überall einzelne Menschen sind, sozusagen einzelne Personen in den Körpern drin. Und was ich aber wahrnehme, sind trotzdem Gefühle, also eine Aufregung, vielleicht eine Unruhe, eine Freude. Aber wenn ich so jetzt im Kontakt bin, so wie mit euch jetzt, dann kann ich auch gar nicht sagen, sind das alles nur meine Gefühle in Anführungsstrichen oder sind das Gefühle, die einfach so von allen irgendwie ein bisschen kommen? Das kann ich dann gar nicht so genau sagen, sondern es ist wie so ein Gesamtgeschehen und das kann ich gar nicht auseinander dividieren. Bei manchen Sachen weiß ich, okay, das ist bei mir ein altes Thema, okay, das sind dann meine Gefühle, klar, aber wenn ich hier in so einem offenen Raum bin und so und so, dann weiß ich nicht, ist jetzt die Freude oder die Aufregung, ist die bei euch auch oder wie fühlt ihr das? Das weiß ich gar nicht. Und das halte ich auch für ein bisschen frech, das zu behaupten, wenn manche Leute das behaupten, sie würden den anderen fühlen. Letztlich weiß man das gar nicht, solange man ihn nicht gefragt hat, wie es ihm wirklich geht. Das finde ich immer so ein bisschen eine komische Sache, was manche da so draus machen. Ich bin auch sehr feinfühlig und sensibel und fühle sehr, sehr, sehr schnell was. Aber ob das jetzt nun eher eine Projektion ist, also ob das meine Gefühle sind, die angetriggert werden oder egal, im Negativen, Positiven, oder ob das Gefühle sind, die der andere auch gerade hat, das weiß ich gar nicht, solange ich nicht frage.
Da kommen wir ja zu einem ganz spannenden Thema. Wie ist das dann mit
Ja.
Erfahrungen? Dann gilt das Gleiche ja auch für Erfahrungen. Das heißt, die Erfahrungen, von denen du dann sprichst, müssen ja nicht identisch Erfahrungen sein bei irgendjemand anders. Dann kann ich ja letztlich auch nie sagen, du musst die und die Erfahrung machen, weil ich ja nie weiß, wie bei dem anderen oder der anderen die Erfahrung an sich abläuft. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist auf der einen Seite richtig, da gebe ich dir völlig recht. Und auf der anderen Seite merkt man aber, dass es doch gewisse Überschneidungen gibt bei vielen Leuten. Also wenn man jetzt einfach wenn man jetzt einfach so zum Beispiel die ganzen Erleuchteten, die so auftauchen, Videos schaut und Bücher liest und dann kriegt man natürlich doch den Eindruck, dass es da Überschneidungen gibt von Erfahrungen, die sozusagen dann typisch sind. Und insofern kann man sich, finde ich, schon da ein bisschen eine Meinung bilden, was quasi möglich ist oder typisch ist. Aber ob das jetzt für den Einzelfall dann wirklich dran ist, sozusagen, das kann man natürlich nicht wissen, ob das das Richtige ist, ob das sein muss oder überhaupt, ob das überhaupt möglich ist für jeden oder so. Dass solche allgemeinen Aussagen kann man nicht machen. Also da ist es Schöne, dass wirklich jeder angehalten ist, auf diesem Weg selber herauszufinden, was für ihn das Richtige ist. Also man kommt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele nicht, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm haben. Es ist ein Weg der absoluten Eigenverantwortung. Man muss selber rausfinden, was für einen selber das Richtige ist. Das kann einem niemals jemand sagen. Also auch nicht, wenn du zum größten Erleuchteten aller Zeiten gehst und sagst, das ist das Allerfeinste, das Allerbeste hier vom Besten. Das will ich auch. Das kann sein, dass das eine absolute Falle ist, sozusagen, dass du da 10, 20 Jahre zubringst, um dann irgendwann da herauszugehen und zu sagen, nee, das war es für mich irgendwie nicht.
Kann
Und
denn
das
dann?
habe ich endlich eingesehen und jetzt kann ich endlich wieder ich selber sein und bin total zufrieden damit. Hauptsache, ich muss da nicht mehr rumsitzen oder auf irgendwas warten oder irgendwas versuchen, was mir gar nicht liegt. Also ja, also und trotzdem kann dann diesen 10, 20 Jahre müssen nicht verschwendet sein, sondern es war halt nötig, damit du dich davon befreist, von der Idee, ich muss auch so erleuchtet sein wie der. Dann war es auch wieder nötig. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja. Also man kann nicht sagen, was für den Einzelfall das Beste ist, die beste Befreiung, die größtmögliche Befreiung. Es kann auch sein, für jemanden ist es das Allerbeste, der hat eine gewisse Erleuchtung erfahren und hat doch einen Weg gefunden, die wieder loszuwerden, weil er gemerkt hat, das ist einfach nicht sein Ding. Er muss erst mal jetzt noch mal richtig er selber sein, als ich sein dürfen. Und das wäre für ihn nur die reinste Qual. Also man kann das nicht, ich finde das nicht in Ordnung, das so zu pauschalisieren und zu sagen. Also da entsteht für mich so eine Art spiritueller Gleichmacherei oder spiritueller Faschismus wollte ich was sagen draus, also ein bisschen, ja.
Ja,
Also, ja.
jeder Mensch ist ja, wie er ist, auch in Ordnung. Ne? Also ist ja genau
Ja,
richtig,
ja,
so wie er ist. Und ob der jetzt erleuchtet ist oder nicht, das spielt ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle, oder?
Nein, genau, und das muss er ja nur selber wissen. Also
Ja.
es geht ja darum, wie zufrieden ist man selber. Und wenn man nicht zufrieden ist, dann muss man natürlich nach irgendwas suchen, was auch immer das ist. Ja. Also das meine ich mit Eigenverantwortung. Das kann man nicht in so einem Maßstab da irgendwie so, in so einem allgemeingültigen Maßstab sehen, sondern man muss selber rausfinden, was für einen wichtig ist und das Richtige ist. Und das ist
Das
eben nicht für alle, das ist nicht für alle die Erleuchtung.
hört sich dann auch ein bisschen an wie so ein einsamer Weg, dass man ja bei sich selber gucken muss und man kann auch keinen mitnehmen, ne? Also.
Nee, dann geht man ganz alleine. Das ist so, wie man auch sagt, sterben tut man auch immer alleine. Also, ja.
Was mich auch noch interessieren würde, ich habe bei Christian Meyer schon öfters gehört, dass er gefragt hat. Also erstmal es ist ja klar, dass man die Stille ist, und aber trotzdem ist es noch eine Art Beziehung. Also er hat, glaube ich, gesagt, Die Unendlichkeit oder ich ist immer noch größer. Wie
Ja,
siehst du das? Also das ist immer noch so eine Art, ja, ich bin das, aber es ist doch so eine Art individuelle Liebesbeziehung, die sich bei jedem unterschiedlich darstellt und auch anerkannt werden sollte.
Ja, das ist wieder sein bestimmter Zustand, den er da verallgemeinern möchte. Das ist einfach sein Weg sozusagen. Der ist bei anderen Menschen anders. Also bei mir ist der auch anders. Bei mir ist es so, dass dieses, was er auch das Nicht-Erkennbare, glaube ich, mal genannt hat, oder die Unendlichkeit, die immer noch ein Stück größer ist, da gab es bei mir auch das, eben diese Erfahrung, was ich meine, was auch von auch César Teruel spricht, also dieses vollständige Ausgelöschtsein.
Das
Also
war
dieses,
dann
wo gar kein,
hinterher.
genau, wo also gar kein Gewahrsein mehr ist, wo keine Stille ist, keine Glückseligkeit ist, da ist auch keine Wahrnehmung von irgendwas mehr da. Und dieser vollständige Blackout, der ist für mich genau dieses, dass man vollständig mal in dieses Nicht-Erkennbare sozusagen hinein verschwindet. Genau.
Und dann
Und
ist es
das
nicht
kann
mehr
man,
größer.
also für mich gibt es da keine Beziehung zu irgendwas. Ja. Aber trotzdem, als Körper, als wo noch Reste sind, thematische Reste, wo noch Erfahrungen gemacht werden und so weiter, da gibt es natürlich sehr wohl eine Beziehung zur erfahrbaren Unendlichkeit, wo man immer noch ein bisschen mehr sich lösen kann, wo noch ein bisschen mehr Stoff, sag ich mal, karmischer Stoff, sich noch ein bisschen mehr befreien kann. Da ja, also auf dieser Ebene der Erfahrung gibt es das. Aber als ganz grundsätzliche, existenzielle.
Da sollte dann also, sollte in Anführungsstrichen auch die Bescheidenheit dann noch da sein, irgendwie, oder?
Genau,
Also,
genau.
so,
Ja,
und
genau,
diese
genau.
Ehrfurcht vor dem, was immer noch mich noch mehr nimmt.
Richtig, also insofern würde ich dem auch gleichzeitig wieder zustimmen wollen. Genau, aber als existenzielles.
Ja.
Da gibt es für mich keinen Abstand. Also da ist wirklich nicht kein Platz dazwischen zwischen mir und dem absoluten existenziellen Unendlichkeit, die nicht erfahren werden kann, ist da kein, da ist kein Abstand, da ist keine
Aber bei
Beziehung.
niemandem, oder? Nicht nur bei dir ist das so.
Nein, eben, eigentlich bei niemandem. Genau, richtig, schön gesagt, ja, guter Punkt. Bei niemandem. Weil wir sind es alle 100%, da gibt es gar keinen, da gibt es sowieso keinen Abstand. Aber im Erleben, also und es gibt, wie gesagt, diesen Punkt, diese Erkenntnis oder auch diese, ich nenne es lieber Nichterfahrung, wo man so vollständig in diesen Abgrund hinein und in dieses Nicht-Erfahrbare hineinstirbt, dass es dann auch wirklich existenziell in einem drin klar ist, dass es da absolut keinen Abstand gibt. Insofern gibt es da keine Beziehung. Wer soll da eine Beziehung haben? Aber auf dieser, trotzdem gibt es auf dieser Ebene des Erlebens natürlich, gibt es natürlich immer noch Erweiterungsmöglichkeiten und immer noch ein, und auf der Ebene der Schöpfung sowieso, also gibt es immer einen Fortschritt und immer noch ein mehr sozusagen, mehr erkennen und reifer werden. Und das hört ja nie auf.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Blackout. Du hast vorhin von diesem Blackout gesprochen.
Ja.
Und dann irgendwann warst du wieder da offensichtlich.
Ja.
Wer oder was weiß denn dann, dass da ein Blackout war? Denn wenn ein
Blackout. Ja, das wurde César Teruel auch immer dauernd gefragt, woher man das nicht weiß. Das ist immer die beliebte Frage, weil das kann man einfach nicht verstehen. Es ist einfach so, dass hinterher sozusagen irgendwann wieder Gewahrsein auftaucht. Egal, ob jetzt Gewahrsein in Form von leerer Raum und Stille oder Gewahrsein auch in Form von Gedanken, Sinneswahrnehmung und der Welt. Es taucht einfach wieder was auf. Und es ist völlig klar, dass jetzt hier einfach minutenlang oder stundenlang einfach absolut kein Bewusstsein mehr da war und keine Wahrnehmung von nichts. Und alles da auch reingerutscht ist und weggerutscht ist dahin. Wie in so ein Vakuum sozusagen. Und das ist einfach klar. Und dass man nicht geschlafen hat. Der Punkt ist halt, dass man nicht, also im Prinzip ist es dasselbe wie Tiefschlaf, wo halt keine Träume sind und nichts wahrgenommen wird. Auf eine Art könnte man es damit vergleichen. Aber man weiß halt, man hat im Stuhl gesessen. Also der Körper hat im Stuhl gesessen und man hat nicht geschlafen. Sondern es ist da drin alles, hat sich da drin alles aufgelöst. Und man weiß es dann einfach. Man weiß es einfach. Das kann man nicht wirklich erklären. Das kann man auch nicht irgendwie wissenschaftlich jetzt irgendwie belegen, sondern es ist einem einfach plötzlich klar, dass das die absolute Grundlage dieser gesamten Existenz ist, diese absolute Nicht-Existenz oder dieses, ich nenne es eben nicht gerne Nichts, weil Nichts ist sowas, auch wenn es als Nichts wahrgenommen wird, ist es doch nicht Nichts, weil da kommt alles her. Das ist der, wie beim schwarzen Loch, da kommt ja auch nichts wieder raus sozusagen, aber da ist trotzdem alles drin. Also es ist kein Nichts, das ist einfach nur eine, finde ich einen blöden Titel. Also es ist wie, als könnte man darauf Bezug nehmen, auf das Bezug nehmen, was selber gar keinen Bezug haben kann eigentlich. Also man könnte Bezug nehmen, man hat das Gefühl, man kann Bezug nehmen auf die absolute Bezugslosigkeit sozusagen. Das ist so, ja. Man weiß es einfach, man kann es aussprechen und man weiß es einfach. Es ist einfach, die Sache ist klar da.
Kann man dieses Gefühl auch haben, wenn dieser Blackout nicht da war? Oder kann man das
Nein,
und
kann
ist
man nicht, weil, nee, weil das ist dann die absolute existenziellste Bedrohung. Deswegen kann man das nicht. Nee. Nicht lebendig, nicht lebendig. Theoretisch. Du kannst sagen, ja, ich weiß ja, im Tiefschlaf, da ist ja nichts gewesen und so, klar kann man das sagen. Aber du kannst es nicht wirklich innerlich mit deinem kompletten Apparat, mit deinem ganzen Seinsgeschehen, kannst du das nicht vollständig innerlich zulassen, dass das existenziell wirklich, dass es das wirklich gibt, diese vollständige Vernichtung sozusagen.
Aber es ist auch das Schönste mit, oder?
Also es ist absolut das Befreiendste, ja, das Reinigendste und Befreiendste, würde ich sagen, ja. Und eigentlich ist es auch wiederum auf der anderen Seite die absolute Sicherheit, weil dann weiß ich, da muss nicht mal Gewahrsein sein, damit, also das ist die absolute Existenz letztlich, auch wenn sie eben nicht wahrnehmbar ist.
Ich glaube, ich habe jetzt keine Fragen mehr.
Ich habe auch keine mehr.
Ja, dann bringe ich mich mal wieder was ein.
Ja.
Diese ganzen Beschreibungen mit Ebenen, was passiert und so weiter, also ich höre mir die gerne an, aber da ist auch eine gewisse Distanz dazu, weil hier so der Gedanke ist, da könnten auch Vorstellungen draus werden und die Vorstellungen könnten Versuchungen werden des Geistes, sage ich jetzt mal, sich eben da in so eine Vorstellung reinzusteigern, was dann gar nicht echt
Ja.
ist. Also ja, würdest du das als richtig bezeichnen oder wie siehst du das?
Also bei, ich mache ja immer den, ich mache das gerne so, dass ich nicht irgendwelche seltsamen Begriffe nehme für diese ganzen Phänomene, sondern dass ich die versuche wirklich so zu beschreiben, wie sie sind. Also ganz nüchtern und einfach in einfache, verständliche Worte. Und dann kommt ja meiner Ansicht nach ganz klar rüber, dass es sich um eine wirkliche Erfahrung handelt, die ich wirklich, ich in Anführungsstrichen mache, also die wirklich geschehen muss, damit sie dann echt ist. Also die kann man sich ja nicht vorstellen. Also du machst wirklich die Erfahrung, du setzt dich hin, machst die Augen zu und eines Tages passiert's und du lässt vielleicht ein paar Gefühle hochkommen und auf einmal löst sich in dir alles auf und dein Körper löst sich auf, ist nicht mehr wahrnehmbar, deine Gedanken lösen sich auf, sind verschwunden und die Gefühle haben sich beruhigt und dann ist da ein, und du erfährst dich selbst als diesen unendlichen Raum aus Gewahrsein und Stille und wo keine Erscheinungswelt und keine Form mehr sind. Das ist ja eine ganz konkrete Erfahrung, die ich jetzt so in ganz einfachen Worten beschreiben kann. Und die kann man ja nicht verpassen. Also da kann man ja nicht was draus machen. Also da kann man ja nicht, das ist keine Interpretationsfrage sozusagen. Da kann man sich nicht irgendwas blühen. Da sind keine Bilder, da sind keine Gedanken, da sind keine, der Körper ist quasi gar nicht mehr wahrnehmbar. Der hat sich aufgelöst in dieser Unendlichkeit. Der ist aber mit reingekommen, ist mit reingerutscht, hat sich aufgelöst. Und dann ist dann nur noch formloses, unendliches Gewahrsein. Glasklar und Stille. Und das, ich finde, was soll man daraus jetzt für eine gedankliche Vorstellung machen, die nutzt er mir nicht. Sondern entweder machst du die Erfahrung irgendwann oder halt nicht. Also, und wenn
Ja,
du sie machst, weißt du es halt.
bei mir ist ein großes Ja für deine Erklärungen. Also irgendwie, die kommen ja an, ich genieße die.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es irgendwie so, ich bin jetzt ausgerichtet auf dich, jetzt auf dein Bild und was ich von dir höre. Und es ist aber mehr so, dass das bringt Klarheit in das, was ich empfinde und wo ich jetzt bin
Ja,
und wie ich das
ja,
sehe. Es
genau,
bringt mir
ja.
dafür Klarheit. Es ist nicht so, dass ich das übernehmen will, was du sagst,
Das ist ja die
sondern
Eigenverantwortung. Das sollst du ja auch gar nicht.
genau.
Das musst du auch gar nicht. Aber das ist ja wunderbar, weil du verstehst den Gesamtzusammenhang mehr.
Ja, das setzt sich irgendwo,
Ja, genau.
nehme ich an. Fühlt sich so
Ja.
an. Auf jeden Fall ist
Ja,
da ein
ja.
großes Ja dafür.
Ja.
Und darum ist es auch ein Genuss.
Genau, schön. Und das, was ich so sage, diese Ebenen, das ist ja auch kein dogmatisches, es ist halt ein Angebot. Also das ist für mich meine eigene Erfahrung, die ich da darstelle und was ich alles aus Büchern und von anderen weiß und aus Satsangs, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ist es für mich so, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich in möglichst einfache Worte beschreibe, eben, dass man da nichts draus großartig machen kann. Also nicht abdriften kann und sich nicht irgendwas anderes da rein interpretieren kann, sondern dass es ganz klar ist, worüber wir hier reden, sozusagen. Das ist auch was, was ich leider ein bisschen vermisst habe in der ganzen spirituellen Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Da hätte ich mir eigentlich mehr von erhofft, dass zum Beispiel auch beim Forum Erleuchtung war ich ja ein paar Mal. Da hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass es mehr darum geht, wirklich mal so die wichtigsten Punkte, die jeder so beizutragen hat, zu sortieren und sich auch sprachlich so zu sortieren, dass man sich wirklich verständigen kann. Und das habe ich da auch ein bisschen vermisst. Also da ist mir viel zu viel Sprache, die diffus bleibt, die diffus bleibt, wo man sozusagen sich dann nicht einigen kann, weil man gar nicht weiß, worüber. Dann denkt man, ah, der meint wahrscheinlich das, ja, das habe ich auch schon erlebt, aber man ist sich eigentlich nicht sicher. Und meine Erfahrung ist, dass man wirklich mit einfachen, wenn man es wirklich mit ganz einfachen, klaren Worten beschreibt, wie die Erfahrung wirklich gewesen ist. Oder immer wieder, das ist ja keine Einzelerfahrung, sondern die zieht sich ja dann auch durch. Aber dann kann man sich verständigen, ist meine Erfahrung. Aber natürlich nur mit Menschen, die da auch gewillt sind, für sich das ganz genau zu untersuchen. Wie war die Erfahrung? Wie ist die Erfahrung? Und die in einfachen Worten zu beschreiben und wiederzugeben. Dann kann man sich verständigen. Dann bleibt es nicht diffus und abstrakt. Und dann kann sich nicht der Geist irgendwas darunter vorstellen, was es gar nicht ist. Ja.
Ja,
Das ist so
tendiert
meine
es
Erfahrung.
auch so, dass es für dich, also aus deiner Individualität heraus, ist da ein sehr großer Drang zur Klarheit und Fähigkeit zur Klarheit. Und es ist einfach nicht allen so gegeben, ne?
Ist es
Also.
nicht, weiß ich auch. Ist es auch nicht, ja. Muss es auch nicht.
Ja, ich möchte noch was Äußeres ansprechen. Ich sehe ja jetzt dein Bild und ich sehe nicht nur dich, ich sehe auch deine Wohnung oder einen Teil davon und da ist sehr viel Holz und irgendwie, ja, finde ich doch irgendwie bemerkenswert. Empfindest du Holz als einen sehr natürlichen und dadurch angenehmen Werkstoff um dich herum oder ist es einfach nur Zufall, dass du so wohnst?
Also beides. Also ich habe zu Holz immer schon eine große Beziehung. Mein Vater, der hat auch mit Holz gearbeitet, künstlerisch quasi. Und ich selber auch ein bisschen als Kind. Und das ist in meiner Familie so das Handwerk generell. Also meine Mutter ist Keramikerin und so. Und da haben wir sehr künstlerische und handwerkliche Neigung alle zu. Und mit der Wohnung ist jetzt ein Glücksfall gewesen, dass hier so Holzwände drin sind und Holzfußboden. Und es finde ich sehr angenehm. Das macht irgendwie so einen Eindruck wie in so einem, na nicht wie in einer Sauna, das finde ich jetzt nicht so schön, aber es ist halt so was von so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen auch so was von Schiffen, so vom Kapitän und Schiffen. Ich finde das sehr angenehm, ja. Wir wohnen unterm Dach und haben große schräge Wände, da können wir auch in den Himmel gucken. Ja.
Und du
Sehr
arbeitest
angenehm.
ja auch viel mit Leder, ne? Also du Naturstoffe, hast du schon einen Drang zu.
Ja, genau. Aber das hat jetzt sich auch wieder erledigt langsam. Also das ist nicht mehr so, vielleicht jetzt durch Corona und ich habe auch selber ein bisschen die Lust verloren. Mir reicht es langsam damit jetzt.
Also
Ja.
machst du in der, bietest du da nichts mehr an?
Nee, nur noch für spezielle Einzelfälle jetzt von Freunden oder so, die jetzt irgendwas Besonderes haben wollen, aber nicht mehr so. Ich mache nicht mehr so aus eigener Tätigkeit, jetzt biete ich das nicht mehr so viel an. Nee.
Aber die Homepage, wo du deine handwerklichen Arbeiten
Ja,
ansprichst, die existiert ja noch. Das habe ich
die
schon gesehen.
existiert noch, ja. Genau, da bin ich jetzt gerade so am Überlegen, was ich da mache.
Und was bietest du an für Menschen, die irgendwie Kontakt mit dir haben möchten? Also Einzelsessions,
Ja.
Skype oder so?
Bis jetzt eigentlich gar nicht so richtig. Ganz sporadisch kamen halt Leute auf mich zu. Das fand ich dann ganz in Ordnung. Aber jetzt regelmäßig eigentlich noch nichts. Nee. Da muss ich jetzt gucken, wie ich mich beruflich, ob ich da irgendwie, ja, da müsste ich ja dann was anmelden auch und so, weißt du, dann, das würde ich dann überlegen, falls so mehr Interesse kommt. Und jetzt habe ich halt den YouTube-Kanal erstmal angefangen und ist natürlich noch nicht viel los am Anfang. Das wäre vielleicht auch schön, wenn du den Link davon einblenden könntest.
Ja, klar.
Da dem Video, den würde ich dir nochmal schicken. Da würde ich halt gerne einen YouTube-Kanal machen, wo man mir halt Fragen stellen kann, wo ich dann immer ein Video für die Fragen dann mache. Habe ich jetzt so gedacht, das würde mir gefallen. Also weiß ich nicht, ob es Interesse gibt, aber das würde mir gefallen. Das ist für mich eine schöne Möglichkeit, halt regelmäßiger so auf Fragen einzugehen. Könnte ich mir gut vorstellen, erstmal einfach so als Anfang. Ja.
Siehst du dich als spirituellen Lehrer?
Ja, aber als einen, der eben eher für Leute da ist, die absolut in der Selbstverantwortung, in der Eigenverantwortung sind und nicht so, ich bin nicht der Typ bis jetzt jedenfalls, der so, ich gebe meine eigenen Erfahrungen weiter, gerne in Videos oder als Text, aber nicht, ich begleite Leute jetzt nicht direkt, weil ich bin auch kein Therapeut und bis jetzt hat es sich einfach nicht ergeben. Und vielleicht kommt es noch irgendwann, aber ich finde es eigentlich, ich habe halt selbst die Erfahrung gemacht, dass man also eine enorme Selbstverantwortung haben muss und eine Selbstbeobachtungsfähigkeit und sich selbst wirklich innerlich ernsthaft zu untersuchen und bei sich zu sein. Und das kann man nicht an jemanden abgeben. Das lohnt sich für meinen Geschmack nicht, weil Aufwachen ist noch eine Stufe mehr an Eigenverantwortung. Aufwachen bedeutet, du bist es wirklich alles selber sozusagen. Da gibt es überhaupt gar keinen Äußeren. Das ist zwar mal als Erscheinung, gibt es da mal einen Lehrer vorübergehend, aber im Prinzip bist du das selber und du musst es auch als Mensch für dich selber rausfinden, was für dich der richtige Weg ist. Das kann kein anderer für dich machen. Und das ist nicht so modern. Es ist, natürlich kann man sich Hilfe suchen und in Satsangs gehen und zur Therapie. Das finde ich auch alles gut, habe ich auch alles gemacht. Aber dieses Risiko einzugehen, dieses Risiko, beim Aufwachen geht man halt das größtmögliche Risiko ein, sozusagen, weil man einfach nicht weiß, was da auf einen zukommt, was dabei rauskommt. Und das kann einem keiner abnehmen. Und auch was dann für Prozesse kommen und wie man da durchkommt, das kann einem auch keiner abnehmen. Also niemand kann einem diesen von Moment zu Moment sein Leben zu erleben, kann einem niemand abnehmen. Und dieses Risiko, das dann da durcheinander entsteht und Schwierigkeiten entstehen und wie ich dann damit umgehe, das muss ich halt selber eingehen, das Risiko. Und das nutzt mir nichts, immer zum irgendwo hinzugehen und da ewig drauf zu warten, dass dann eine Erleuchtung kommt, wenn ich beim Lehrer sitze, sondern ich muss das Risiko eingehen. Und wer dazu nicht bereit ist, der kann da 100 Jahre sitzen und da wird nicht viel passieren. Weil auch wenn da in der Energie oder in dem Sitzen mit dem Lehrer was passiert, kannst du es nicht mit nach Hause nehmen. Wenn du dann nicht zu Hause auch wieder das Risiko eingehst, ich gebe mein Ich her, ich gebe mich hin sozusagen. Ja, das ist ja was, was dann für jeden Moment gelten soll und nicht nur mal einmal im Jahr auf dem Retreat, sonst ist es ja keine wirkliche Erleuchtung, sondern du willst es ja quasi sein, du willst es sein und nicht nur einmal im Jahr. Und dafür musst du dein gesamtes bisheriges Sein im Prinzip an der Tür abgeben. Und das ist die absolute Selbstverantwortung, ob ich dieses Risiko, diesen großen Schritt immer wieder gehen will oder mir zutraue oder nicht, sozusagen. Das kann einem auch keiner aufzwingen, aber es kann einem auch keiner abnehmen, auch kein Lehrer dieser Welt, egal wie gut er ist. Und nicht, dass man mich falsch versteht, es lohnt sich total, sich Unterstützung zu suchen. Aber es sind so viele innere Umwälzungsprozesse und Erforschungsprozesse nötig, so oft könntest du gar nicht zur Therapie gehen. Also du hast tagtäglich was in dir zu klären, in dir was zu erleben. Das kann dir kein Mensch abnehmen. Also das kannst du immer nur irgendwo lernen, das kannst du dir abschauen, aber dann musst du es für dich selber umsetzen. Und die meisten Leute gehen eher in den Satsang, dass sie denken, sie können es konsumieren, glaube ich. Also die können sich da reinsetzen und das färbt dann automatisch auf sie ab und das reicht. Und das reicht aber nicht. Es reicht einfach nicht. Du musst es selber sein und du musst es selber an die Hand nehmen, sozusagen. So doof, wie das vielleicht klingt, aber sonst wird es nichts. Also alle Aufgewachten, die wirklich zu was gekommen sind, in Anführungsstrichen, also jetzt die großen Namen, sag ich mal, also die wir auch alle kennen wahrscheinlich, die waren alle so eine radikalen Typen, die das für sich dann selber richtig innerlich gemacht haben, weitergemacht haben. Und man kann nicht ewig beim Lehrer sitzen bleiben. So funktioniert ja das Leben auch nicht. Also man muss ja irgendwie auch leben und seine eigenen Erfahrungen machen. Und eine Weile lang zur Stabilisierung ist es gut, sich irgendwo hinzusetzen und das mitzunehmen, was man da kann und sich anleiten zu lassen und einladen zu lassen. Und die Unterstützung braucht man auch. Das ist ganz wichtig. Aber das geht ja nicht ewig so. Man kann ja nicht sein restliches Leben irgendwo sitzen bleiben. Und obwohl, sowas hat es, glaube ich, auch schon gegeben, aber das ist auch okay, wer das mag, wem das reicht, das ist wieder. Also da will ich auch wieder keinen Dogmatismus jetzt in die Welt setzen, von wegen bleibt alle zu Hause und macht euer eigenes Ding. Nein. Also für wen das okay ist, wem das reicht, bitte. Aber mir hat es nicht gereicht. Ich wollte es halt wirklich selber, komplett selber sein, ohne Lehrer sozusagen. Und das Leben hat mich dann auch auf diesen Weg so geführt, dass es mir ich war dann im ganz anderen Ort, ich war dann in Dresden, konnte nicht bei Christian Meyer sein dauern und musste es dann selber. Und mir ging es auch mit meinem alten Zustand so schlecht, dass ich dann keine Wahl hatte. Und dadurch hat sich das dann etabliert, aber man muss dazu auch, glaube ich, den Willen haben. Und ich glaube, die meisten Menschen sind da ein bisschen, die gehen immer so in Satsangs rein und denken dann, sie könnten es einfach so ein bisschen wie sich da genießen und dann gehen sie wieder nach Hause. Ich meine, daran ist nichts verkehrt, wie gesagt, wem das ausreicht, der kann das gerne machen, da habe ich nichts dagegen. Aber richtige Erleuchtung ist für mich was anderes. Das erfordert die absolute Selbstständigkeit sozusagen dann. Oder es ist die absolute Selbstständigkeit.
Mir ist noch aufgefallen, dass du das Wort Liebe nicht benutzt oder wenig oder als Funktion von irgendwas oder Begleiterscheinung. Was ist
Ja.
Liebe für dich?
Also Liebe ist für mich eher sowas wie mittlerweile, also früher war Liebe natürlich auch die persönliche Liebe oder die alle möglichen Formen von Liebe, aber jetzt ist Liebe für mich mehr sowas wie eine Energie, die mich zu irgendwas antreibt, also mich irgendwo hintreibt, also eher sowas wie ein Interesse, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Also die Liebe für ein Thema oder für eine Tätigkeit sozusagen. Also eine Kraft, die mich irgendwo hinzieht, könnte man sagen. Und mich dazu motiviert, an was dran zu bleiben und da nicht locker zu lassen und mich damit zu beschäftigen. Und da geht es irgendwie weiter. Also das ist für mich irgendwie Liebe. Also eher so die treibende Kraft im Leben sozusagen, in die verschiedenen Bereiche Sport machen, Ernährung, Gesundheit, auch bestimmte Menschen manchmal oder bestimmte Ausführungen von jemandem genau zu untersuchen. Und das ist für mich Liebe. Also eigentlich die Lebenskraft, die einen zu irgendwas treibt und motiviert.
Die Liebe zur
Das kann alles
Klarheit.
Mögliche sein.
Ja, die Liebe zur Klarheit.
Zum Beispiel, bei mir ist die sehr groß, genau. Ja, genau. Ist auch Liebe. Genau. Also Liebe hat für mich nicht mehr diese Qualität von einem bestimmten Gefühl oder romantisch oder so, sondern kann ganz unterschiedliche Gefühle und Gewänder haben.
Und die persönliche Anziehung zu jemandem, das ist auch einfach nur, was so im Großen und Ganzen passiert, oder wie erlebst du das?
Eigentlich so eine Anziehung wie früher gibt es eigentlich nicht, also diese persönliche Anziehung. Also nicht wirklich, weil die ist eher im Rückblick, sehe ich das ganz deutlich, alles, was ich früher als Liebe bezeichnet hätte, war eher eine Illusion, war das, was ich mir immer über den anderen ausgedacht habe, also ein Bild, wie ich ihn gerne hätte und dann von ihm zu träumen und so weiter. Und daraus ist auch dieses Liebesgefühl gekommen. Und da das jetzt nicht mehr so ist, ist es eigentlich nicht so, sondern es gibt manchmal thematische Reste, wo dann irgendwas ist, wo irgendwas in mir nicht jemanden jetzt nicht wieder loslassen will, sozusagen. Aber das ist dann auch was Thematisches, was ich dann untersuche, warum das so ist. Und eine Anziehung, wo jetzt einfach mal die Neigung ist, ich rufe jetzt mal jemanden an und frage mal, ob wir uns mal treffen können. Da habe ich nicht dieses, wie früher, dieses romantische Liebesgefühl, sondern es ist einfach so ein, ach, da hätte ich jetzt mal Lust zu, sozusagen. Also das ist so einfacher, das ist so ein bisschen. Ja, nüchterner, aber nicht langweilig, aber gestaltet sich einfacher. Es ist nicht so ein großer romantischer Überbau. Der Mensch wird dann nicht wie in so eine Innenwelt eingebaut und ach, mein Geliebter, sowieso, sondern diese Personenwelt ist sowieso innerlich ganz anders. Die ist gar nicht so da. Man denkt schon mal an seinen Bruder und an seine Mutter und an jemanden, den man kennt und mal vielleicht wieder sieht oder so, aber es ist nicht so eine ständige Innenwelt da, sozusagen aus Gedanken und Gefühlen und anderen Menschen und diese ganze Personenwelt ist nicht mehr so präsent.
Aber kann zwischendurch noch auftauchen, oder? Ist das
Kam
komplett?
noch auf, doch, taucht auch mal noch mal kurz auf, ja. Aber sie ist nicht mehr so ständig da und es ist nicht mehr so wie so eine ständige Begleiterscheinung oder so. Genau.
Aber eben die Qualität, sich mit den Menschen einfach sehr zufrieden zu fühlen, einfach durch die
Ja, ja.
Anwesenheit oder durch den
Ja.
Kontakt mit anderen
Ja.
eben eher nicht oder sogar Abneigung, also das ist ganz
Das gibt's.
natürlich.
Ja, das gibt's. Auf jeden Fall. Ich wohne ja auch mit meiner Mutter zusammen, mit Salka, die schon ein paar Jahre und wir verstehen uns wunderbar. Also genau. Aber da werden auch nicht zwei verschiedene Ichs wahrgenommen. Also da ist auch keine Trennung. Deswegen gibt es auch nicht diese, ah, meine Mutter, die ist so, mit der verstehe ich mich so gut. Ach, es ist schön. Also, sondern es ist so ein ganz natürliches Geschehen. Ja.
Und eine Mutter verliert ja vielleicht auch die Qualität der Mutter, ne? Also ich
Ja,
habe es auch erlebt, meine Mutter war später einfach ein anderer Mensch,
na
wo ein
klar.
freundschaftliches Verhältnis zu war. Weil die Rollen, die sind ja lange, lange nicht mehr aktuell, ne?
Ja, richtig. Das verändert, hat sich total verändert, ja, klar.
Wie,
Schön.
ja, wie ist es mit Dankbarkeit? Ist das auch, ist das einfach nur ein Gefühl oder ist das was, was auch durchgehend da ist oder bestimmten Sachen oder Umständen oder Menschen gegenüber oder spielt es überhaupt keine Rolle mehr?
Doch, Dankbarkeit und ja, so ein tiefes Berührtsein würde ich das eher nennen. Also Dankbarkeit kann schon wieder fast eine Interpretation sein. Es ist eher so ein Berührtsein, wenn sich was nochmal tiefer klärt oder löst oder manchmal mit diesem Weltgeschehen plötzlich ein totales Einverständnis da ist. Dann ist so ein tiefes Gefühl von, ach, eigentlich alles in Ordnung. Also das ist, ich kann allen Menschen verzeihen oder also es ist wunderbar. Es ist zwar furchtbar, auch was in der Welt geschieht, aber da gibt es manchmal so Momente, wo das nochmal so tiefer rutscht oder so, und dann ist das so ein Mitgefühl einfach und so nochmal so was Erlösendes sozusagen. Das könnte man auch als Dankbarkeit vielleicht bezeichnen, ja. Und natürlich die kleine Dankbarkeit, wenn irgendwie plötzlich doch irgendwie mehr Geld auftaucht oder so, als man erwartet hat von jemandem oder was weiß ich, oder ein schönes Dankeschön von jemandem kommt, oder dann ist man natürlich, freut man sich auch. Also das gibt es natürlich auch im Kleinen. Ja. Aber es ist, wie gesagt, nichts Durchgängiges. Also überhaupt kein Gefühl und keine Erfahrung ist irgendwie durchgängig. Es taucht immer mal auf und dann löst sich's wieder und dann ist was anderes dran. Und manchmal ist eben auch eine Weile gar nichts dran. Genau. Also die Nichterfahrung ist die Konstante und wechselt sich immer ab mit allen möglichen. Genau. Ist nicht auch nicht immer im Fokus. Ganz lebendig, hoch und runter und ganz wild. Ja, also es ist auf jeden Fall alles sehr lebendig. Also es ist in keinster Weise irgendwie trist und rational und immer nur still und nichts. Also überhaupt nicht. Also es ist ganz lebendig. Ja,
Und ich glaube,
Töne,
früher im
Tiefen.
Interview hast du auch gesagt, dass du gerne hier in die Natur gehst, ne?
Ja.
Ist es geblieben?
Auf jeden Fall, ja. Ja, hat mich gefreut, war wieder schön lebendig.
Ja,
Spontan.
vielen Dank,
Genau.
Johann,
Gerne.
danke.
Gerne, hat mich
Danke euch
gefreut.
auch
Danke
für
euch.
den
Danke euch.
Sonnenaufgang.
Und wenn euch noch weitere Fragen einfallen, dann schreibt mir die gerne bei YouTube oder bei Facebook. Dann mache ich gerne ein
Ich
Video.
muss auch noch fragen, aber ich dachte, es wird zu lange jetzt, wenn das so.
Nee, genau. Also hebt euch die
Ja.
ruhig auf, dann mache ich ein YouTube-Video dazu, wenn ihr
Okay.
möchtet. Gut, freue
Gut.
ich mich.
Danke.
Danke euch.
Ja.
Ja,
Ja.
also
Ciao.
tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.